Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es 13 Uhr. Vom Sender Freies Berlin hören Sie Nachrichten. Entgegen den ursprünglichen Plänen werden die beiden Astronauten Cooper und Conrad ihren Raumflug mit der Kapsel Gemini 5 bereits nach 120 und nicht erst nach 121 Erdumkreisungen beenden. In genau 27 Minuten werden die Astronauten südlich von Hawaii die Bremsraketen zünden und um 13.56 Uhr, etwa 440 Kilometer von den Bermudas entfernt, im westlichen Atlantik niedergehen. Um 12.09 Uhr begann Gemini 5 die 120. und letzte Umlaufbahn. Nach Auslösung der Bremsraketen um 13.27 Uhr wird das Raumschiff bis 13.41 Uhr auf eine Höhe von 122 Kilometer herabgleiten. Von 13.43 Uhr bis 13.48 Uhr wird für 5 Minuten die Funkverbindung mit der Kapsel abreißen. Um 13.50 Uhr werden Cooper und Conrad in etwa 15 Kilometern Höhe einen kleinen Bremsfallschirm und eine Minute später in rund 5 Kilometern Höhe den Hauptfallschirm betätigen. 5 Minuten später werden sie auf dem Meer landen. Während der letzten Erdumkreisungen haben die beiden Astronauten alle in den vergangenen 8 Tagen benutzten Geräte und Werkzeuge verstaut. Sie versuchten noch einmal, die beiden eingefrorenen Steuerraketen zu reparieren, wobei sie feststellten, dass 2 andere ebenfalls nur noch schwach reagieren. Dies gilt nicht für die Bremsraketen, die von Cooper und Conrad in wenigen Minuten über Hawaii vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gezündet werden sollen. Die aus dem amerikanischen Flugzeugträger Lake Champlain sowie 3 Zerstörern und 7 Flugzeugen und Hubschraubern bestehende Bergungsflotte hat das neue Landegebiet bereits angelaufen. Die Änderung des Flugplans war notwendig geworden, weil in dem ursprünglich vorgesehenen Landegebiet schlechte Wetterbedingungen herrschen. Aus diesem Grunde musste ein Schönwettergebiet ausgewählt und die Flugdauer verkürzt werden. Am Ende ihres Fluges werden Cooper und Conrad alle Weltraumflugrekorde gebrochen haben. Sie werden 7 Tage, 22 Stunden und 56 Minuten im Weltraum gewesen sein und in dieser Zeit im Verlaufe von 120 Erdumkreisungen rund 5.380.000 Kilometer zurückgelegt haben. Vom Kontrollzentrum in Houston wird berichtet, die beiden Astronauten befinden sich in guter körperlicher Verfassung. Und hier noch ein Hinweis. Eine Direktübertragung aus den USA von der Landung der Raumkapsel Gemini 5 bringt der Sender Freies Berlin voraussichtlich ab 13.10 Uhr oder wenig später in seinem Wochenendprogramm auf der Mittelwelle 1884 kHz gleich 202 Meter, auf der Ultrakurzwelle 92,4 MHz im Kanal 18 und im Drahtfunk 209 kHz gleich 435 Meter. Das amerikanische Unterwasserforschungslaboratorium SeaLab 2, das etwa 1 Kilometer vor der kalifornischen Küste in der Höhe La Jolla in 62 Meter Tiefe auf dem Meeresboden liegt, hat in der vergangenen Nacht Funkverbindung mit den Astronauten Cooper und Conrad aufgenommen. Der amerikanische Fregattenkapitän und Astronaut Carpenter unterhielt sich mehrere Minuten lang mit den Piloten von Gemini 5. Carpenter hatte gemeinsam mit 9 Freshmännern der amerikanischen Marine das Unterwasserlaboratorium gestern Abend besetzt. Er will über 30 Tage auf dem Meeresgrund zubringen. Die Regierungskrise in Griechenland hat sich in der vergangenen Nacht noch mehr verschärft, nachdem das Parlament dem Ministerpräsidenten Tsiremokos das Vertrauen verweigerte.
Meine Damen und Herren, zu der angekündigten Direktsendung von der Landung der Gemini-Raumkapsel mit den Astronauten Cooper und Conrad schalten wir jetzt um zum Norddeutschen Rundfunk. Wir bitten um eine kurze Pause.
Das waren Nachrichten im ersten Programm des Norddeutschen Rundfunks. Es ist jetzt 13 Uhr und 10 Minuten. Hier sind der Norddeutsche Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk, angeschlossen der Saarländische Rundfunk, der Südwestfunk, der Sender Freies Berlin und Radio Bremen. In der folgenden Sendung berichten wir Ihnen direkt aus den Vereinigten Staaten von der Landung des Gemini 5 Raumschiffes. Unsere Korrespondenten werden sich in Kürze melden. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Wir bekommen jetzt den ersten Bericht. Wir unterbrechen unsere Musik und rufen Washington. Hallo, Washington.
Hi. Die Astronauten Cooper und Conrad befinden sich jetzt im Flug auf die USA zu, noch immer über den Pazifik. Und sie haben damit fast die letzte Erdumkreisung beendet, die letzte Erdumkreisung, bevor sie zur Erde zurückkehren. Ungefähr 6500 Kilometer vor dem Landeziel werden Sie die Rückstoßraketen einsetzen, werden Sie bremsen, um dieses einfachere Wort zu gebrauchen. Es ist also so, als wenn Sie bei Ihrem Automobil 6500 Kilometer vor dem Ziel die Zündung abschalteten und zu bremsen begönnen, um dann genau an der Stelle zu halten, zum Schluss, an der Sie ankommen wollen. Das ist das Manöver, auf das sich Cooper und Conrad jetzt vorbereiten.
In den letzten beiden Stunden haben Cooper und Conrad sich für die Landung vorbereitet. Sie mussten zunächst mal sämtliche Instrumente und Apparate überprüfen, ob sie noch funktionieren. Und sie mussten dann vor allen Dingen ihre Kabine aufräumen. Und das war nicht ganz einfach, da, wie Cooper heute Morgen sagte, wir bis zum Hals im Abfall drin sitzen. Die leergegessenen Verpflegungspakete lagen darum, die Karten, die zahlreichen Bücher und was sie sonst noch alles brauchen. Und das alles mussten sie in vier kleinen Fächern unterbringen. Und was sie da nicht reinbringen konnten, wurde dann mit Plastik irgendwo über dem Instrumentenbrett in der Kapsel befestigt. Aber sie waren damit viel eher fertig, als man erwartet hat. Und neben den vielen anderen Rekorden, die sie während ihres nun schon 190 Stunden dauernden Fluges aufgestellt haben, haben sie auch den Rekord errungen, die bisher ordentlichsten und saubersten Astronauten zu sein.
Aus Houston im Weltraumzentrum haben wir jetzt erfahren, dass keine besonderen Schwierigkeiten aufgetreten seien bisher. Man erwartet, dass in wenigen Minuten, etwa um 28 oder 29 Minuten nach 1 ihrer Zeit, die Rückstoßraketen gezündet werden. Also der erste dramatische, spannende und auch nicht ungefährliche Teil des Rückkehrmanövers beginnen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt verabschieden wir uns von Ihnen zunächst und geben zurück nach Hamburg.
Vielen Dank, Herr Ruge. Wir machen also noch einmal für ein paar Minuten Musik. Hier ist das erste Programm des Norddeutschen und des Westdeutschen Rundfunks mit seiner Sondersendung von der Landung der Gemini-Kapsel. Angeschlossen sind uns auch der Saarländische Rundfunk, der Südwestfunk, der Sender Freies Berlin und Radio Bremen. Gerd Ruge und Hans Heine haben sich wieder gemeldet und wir rufen Washington. Hallo, Washington.
Die Astronauten überfliegen jetzt, etwa in der Nähe von Hawaii, den Pazifik, noch auf der Nachtseite der Erde. Dort ist noch nicht Tag geworden und alle Meldungen von oben zeigen, dass die Manöver, die bisher unternommen wurden, glatt verlaufen, sich so entwickeln wie vorgesehen. Das heißt, die Kapsel fliegt nun mit dem stumpfen, schweren Ende nach vorne und nach oben, sozusagen diagonal auf einem Raumschiff, muss man sich vorstellen, und hat eben gerade in dieser Minute jenen Teil am stumpfen Ende abgestoßen, in dem sich einige der elektrischen Generatoren, ein Teil der Versorgungseinrichtungen befinden. Darin befindet sich auch jener defekte Generator, mit dem sie so viele Schwierigkeiten hatten. Er ist jetzt in den Raum abgestoßen worden, während sich die Kapsel langsam nachher weiter neigen muss, damit das stumpfe Hitzeschild nach unten zeigt, wenn die Rückstoßraketen gezündet worden sind und damit es die unerhört großen Temperaturen abhalten kann von der Kapsel, wenn die Rakete in die Erdbahn eintritt. Nun, Hans Heine, wie geht es weiter?
Ja, um nochmal eben bei den Temperaturen zu bleiben, die betragen ungefähr 15
Grad. Augenblick!
Und jetzt, in diesem Moment, werden die Retroraketen gefeuert. Die Astronauten haben auf die Bremse getreten.
Die erste Rückstoßrakete also ist gefeuert worden. Jetzt die zweite. Die dritte. Ich glaube, oder
vier. Vier sind es.
Ja, ich glaube, jetzt ist die dritte. Jetzt ist die vierte. Jetzt sind alle Retroraketen pünktlich genau gefeuert worden. Man beginnt also langsam jetzt die Rakete zu neigen und sie wird zur Erde zurücktreiben, ohne eigene Kraft.
Sie muss jetzt noch etwas im Winkel gedreht werden, da bisher die Spitze nach unten hängt. Jetzt eben ist die letzte Sektion abgeworfen worden, in der die Bremsraketen saßen. Und jetzt neigt sich langsam die Kapsel, um den Winkel zu erreichen, bei dem dann der Hitzeschild genau an der Spitze sitzt und in die Atmosphäre eintaucht. Bis zur endgültigen Landung werden jetzt noch ungefähr 24 Minuten vergehen, wenn alles planmäßig läuft. So ist es im Flugplan vorgesehen.
Jetzt werden also von nun an die Astronauten sozusagen mit dem Kopf nach unten der Erde zufliegen, in einem Winkel von etwa 1,7 Grad, also nicht einmal sehr steil zunächst, werden sie sich dem Zielgebiet nähern. Dabei zeigt die Nase oder das schmale Ende der Weltraumkapsel allmählich immer mehr nach oben. Sie werden dabei die Kapsel nach links und rechts, nun sagen wir einmal, rollen lassen, wenn sie weiter in die Erdatmosphäre eingetreten sind. Und zwar mit jeder Drehung um die eigene Achse werden sie den Flug und den Aufschlagsort der Kapsel auf dem Atlantik nachher bestimmen können. Sie brauchen jetzt etwa nach noch 14 Minuten, um über Florida und Texas, zwischen Florida und Texas anzukommen. Dann nach 16 Minuten tritt die Periode ein, in der man keine Verbindung, keine Funkverständigung mit ihnen hat. Zu der Zeit sind sie immer noch etwa 100 Kilometer hoch. Zu dieser Zeit aber gibt ihnen im Raumschiff selbst ihr Elektronenhirn, ihre Rechenmaschine genaue Daten darüber, wie ihr Manöver abgelaufen ist, ob sie genau die Sekunden oder Bruchteile von Sekunden der Raketenzündung erreicht haben, die nachher dafür entscheidend sind, dass sie im Aufschlaggebiet eintreffen sollen. Dann nach 20 Minuten werden sie immer noch 25 Kilometer hoch sein und da beginnt die Phase, in der sie durch Drehungen des Raketenschiffs und die eigene Achse ein wenig steuern können, fast so steuern können, sagte einer der Astronauten, wie ein Flugzeug. Da können sie also dann genauer bestimmen, an welchem Punkt auf dem Atlantik sie ankommen werden. Nach 22 Minuten sind sie noch 1700 Kilometer hoch, nach 24 Minuten nach dem Rückstoß, also jetzt noch etwas mehr als 20, werden sie den Hauptfallschirm öffnen, wird der Hauptfallschirm herauskatapultiert und wird sie nun langsamer zum Boden tragen. Dann, etwa eine Minute später, sollten sie unten im Atlantik angekommen sein, wo sie eine große Flotte von einem Flugzeugträger, Zerstörern, anderen Schiffen, Hubschraubern, Suchflugzeugen erwartet. Etwa 1000 Kilometer westlich von Jacksonville in Florida, wenn sie einen Atlas haben, und 400 Kilometer südlich von Bermuda, am Schnittpunkt dieser beiden Linien.
Es gibt während dieser Landung eine Periode, in der die Erdanziehungskräfte wieder auftreten, in der die beiden Astronauten etwas dizzy sind, wie man hier sagt, also sie sind fast besinnungslos. Aber in dieser Periode übernehmen die Apparate und Computer die Arbeiten, sodass auch da nichts passieren kann. Jetzt eben fliegen Cooper und Conrad genau zwischen Hawaii und den Vereinigten Staaten und nähern sich dem Punkt, wo sie dann noch tiefer in die Erdatmosphäre eintauchen. Wir werden uns dann wieder melden zum Zeitpunkt der Landung. Bis dahin gehen wir zurück am Funkhaus in Hamburg.
Vielen Dank, Gerd Ruge und Hans Heine. Bis wir den nächsten Bericht hören werden, meine Damen und Herren, spielen wir wieder Musik. Meldet sich wieder Washington und Sie hören jetzt den Bericht von der Landung. Hallo Washington.
Hier ist Washington wieder. Wir haben eben gehört, dass zwischen dem Flugzeugträger und der Raumkapsel jetzt Funkverbindung besteht, zwischen dem Flugzeugträger, der die Suchflotte, die Auffangflotte kommandiert. Und Astronaut Conrad hat gesagt, dass sie wahrscheinlich ein bisschen kürzer ankommen werden als vorausbrechend, ein bisschen näher der amerikanischen Küste zu, als sie ursprünglich angenommen haben. Jetzt hängt die Kapsel bereits an dem großen Fallschirm, der sie allmählich und langsam die letzten 3 Kilometer zum Meer herunterträgt.
Ja, es sieht beinahe so aus, als wäre die Landung der beiden Astronauten, genau wie ihr Start, fast wieder perfekt. Sie läuft jedenfalls viel besser als einiges, was sich während des Fluges ereignete. Sie sind wie geplant in die Atmosphäre eingetaucht, haben diese Blackout-Periode, in der keine Funkkontakte bestand, in der sie, wie man sagt, fast wie innerhalb eines Kometen zur Erde zurückkehren, gut überstand. Und in einer Höhe von 17.000 Metern hat sich der erste kleine Fallschirm herausgezogen, der nun noch nicht die Geschwindigkeit abbremsen soll, sondern der zunächst mal die Kapsel stabilisieren soll, damit sie nicht hin und her schwankt, der ihr also praktisch eine Senkrechte gibt. In einer Höhe von 7000 Metern ist dann der zweite Fallschirm, der Pilotfallschirm, herausgekommen, der die Fallgeschwindigkeit schon etwas gebremst hat. Und so sind sie gefallen bis auf eine Höhe von 3200 Metern. Dann hat sich der Hauptfallschirm geöffnet und die anderen beiden Fallschirme sind abgeworfen worden. An dem Hauptfallschirm schwebt die Kapsel nun zur Erde zu, während sie in den ersten Minuten dieses Schwebefluges noch senkrecht hängt, hat sie sich ungefähr in 2000 Meter Höhe quer gehängt und hängt nun an einem Seil und fällt langsam aufs Wasser zu. Es sind jetzt noch genau 56 Sekunden bis zum vorausberechneten Landezeitpunkt. Und es sieht ganz so aus, als werde der eingehalten werden.
Der Flugzeugträger Lake Champlain also hat Verbindung mit der Kapsel, die heruntertreibt.
Wenn sie dann gelandet sind, werden zunächst von dem Flugzeugträger Hubschrauber aufsteigen, um die Kapsel zu suchen. Von dem Hubschrauber springen dann drei Froschmänner ins Wasser, die ein großes Floß bei sich haben, einen sogenannten Kragen, den sie rund um das Raumschiff befestigen, damit nicht durch irgendein Versehen mal Wasser in die Kapsel eindringt und die dann untergeht. Dann erst, wenn das Floß angebracht ist, werden sie versuchen, durch die Scheiben Kontakt mit den Raumastronauten aufzunehmen. Und jetzt ist die Kapsel eben im Atlantik niedergegangen.
Das nehmen wir allerdings nur an. Das ist also nach dem Zeitplan. Wir haben noch keine Bestätigung von den Astronauten oder von dem Flugzeugträger bekommen. Die ganzen Matrosen auf dem Flugzeugträger, die nicht gerade arbeiten müssen im Augenblick, stehen also da und gucken, und jeder will sehen oder hoffte, die Raumkapsel niederkommen zu sehen. Das Wetter soll ausgezeichnet sein in dem Auffanggebiet.
Die Wellen sind nicht höher als einen Meter, Sonnenschein und nur geringe Bewölkung. Jetzt sehen wir den Flugzeugträger.
Der Flugzeugträger hat sich also jetzt zur Raumkapsel auf den Weg gemacht.
Wir haben aber noch immer keine Angaben darüber.
22 Meilen westlich vom Flugzeugträger ist die Kapsel im Wasser niedergegangen.
Das ist also wirklich eine schon fast perfekte Landung.
Ein klein wenig weiter südlich und östlich offenbar als vorberechnet ist die Kapsel niedergekommen. Nun sind
hier sind die beiden Hubschrauber.
Jetzt ist man also dabei zu suchen mit Hubschraubern und Suchflugzeugen, wie schnell man die Kapsel erreichen kann, um sie dann zu sichern und die Astronauten herauszuholen. Aber noch ist kein Kontakt zwischen den Hubschraubern und den Froschmännern warten, um abzuspringen, und der Kapsel hergestellt.
Für den Fall, dass während der Landung etwas mit dem Fallschirm nicht geklappt hätte, bestand immer noch die Möglichkeit, die beiden Astronauten auf ihren Sitzen aus der Kapsel heraus zu katapultieren, und sie wären dann an ihren eigenen Fallschirm so zur Erde zurückgekehrt, wie es eben ein Pilot tut, wenn er Schwierigkeiten mit seinem Flugzeug hat und abspringen muss.
Es besteht immer noch Funkverkehr zwischen dem Flugzeugträger und der Kapsel. Auch eines der Suchflugzeuge hat jetzt also Funkverbindung. Die Astronauten sagen, es ging ihnen gut, sei alles in Ordnung.
Wenn die beiden dann endlich auf dem Flugzeugträger sein werden, dann erwartet sie ein ganz großer Bahnhof. Es ist bereits ein riesiger, großer, roter Teppich ausgerollt worden. Eine Musikkapelle steht da und sie werden mit allen Ehren begrüßt werden. Dann allerdings werden sie 11 Tage lang von der Öffentlichkeit ferngehalten. Sie werden gründlich untersucht. Sie werden ihre Erfahrungen niederschreiben müssen, die Ärzte werden sie über jede Phase des Fluges befragen. Sie werden nicht nur erzählen müssen, was sie gesehen haben, sondern auch, was sie sich gedacht haben, was sie empfunden haben. Und dann erst nach 11 Tagen werden sie wieder in Florida an Land gehen und werden ihren Frauen und der Presse gegenüberstehen.
Von Bord des Flugzeugträgers kann man die Kapsel also nicht sehen. Hat man sie auch bisher nicht sehen können. Aber jetzt müssten also die Hubschrauber nach den Angaben des Kommandanten des Flugzeugträgers in Aktion treten und die Froschmänner abwerfen, die dann der Kapsel den Kragen anlegen. Hier wartet man weiter auf die Meldungen dieser Hubschrauber, die bisher noch nicht eingetroffen sind. Die Froschmänner werden, wenn sie abgesprungen sind, versuchen, an die Fenster, der Raumkapsel zu klopfen und die Astronauten davon in Kenntnis zu setzen, dass sie gefunden, dass die Froschmänner also da sind. Diese Fenster sind aber meistens sehr stark beschlagen durch die Rüsselritze, die sich in der Kapsel selbst noch entwickelt hat, während außen die Kapsel schon abkühlt und im Wasser liegt. Darum können die Astronauten durch diese Klappen praktisch nichts sehen. Die Froschmänner halten dann ihre Hände oder ihren Körper davor, dass diese Fenster einfach dunkel werden und die Astronauten daraus spätestens bemerken, dass die Froschmänner da sind. Dann legen sie den großen Schwimmsack, den großen Kragen um Hitzeschild und das schmale Ende der Kapsel und unten und über der Kapsel durch. Das dauert etwa 4 bis 6 Minuten, bis sie damit fertig werden. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, ob die Wellen hoch sind, ob die See ruhig ist, ob irgendwelche Schwierigkeiten auftreten. Dann geben sie Signal an den Hubschrauber, dass alles klar ist, und sie sollen selber auch, die Froschmänner, die im Wasser um die Kapsel schwimmen, direkten Funksprechverkehr mit den Astronauten in der Kapsel haben. Ob das gelingt, weiß man nicht. Das ist der erste Versuch bei diesem Mal, bei dieser Rückkehr. Aber sonst scheint bisher ja noch alles genau und planmäßig verlaufen zu sein. Die Rückkehr nur eine Erdumkreisung früher als vorgesehen, und das wegen der Gefahr, dass sich das Wetter in dem Gebiet verschlechtern könnte, nicht wegen Schäden in der Kapsel. Aber trotzdem war es einer der dramatischsten und aufregendsten Flüge, bei denen durch den Defekt des Stromgenerators eben immer neue Schwierigkeiten und Probleme aufgetreten sind, die die wissenschaftlichen Arbeiten, die Messarbeiten der Astronauten und ihre Experimente natürlich schwer beeinträchtigt haben. Immerhin, sie sind jetzt die Menschen, die die längste Zeit hintereinander im Raum verbracht haben, die längste ununterbrochene Zeit, und die Amerikaner haben jetzt die Führung auf dem Gebiet des Raumflugs, wenigstens was die bemannten Raumflugstunden angeht. Auch das steht jetzt einigermaßen fest.
Der Flugzeugträger dampft also jetzt mit Volldampf auf die Landestelle hinzu, die nach den letzten Meldungen doch ungefähr 80 Meilen westlich des Trägers liegt. Und es wird also fast noch 2 Stunden dauern, bis er da ist. Die Astronauten werden also nicht die Kapsel verlassen, wenn sie von den Froschmännern gesichert ist, sondern erst dann, wenn sie von dem Hubschrauber an Bord des Flugzeugträgers getragen worden ist.
Das ist jedenfalls der Plan. Es kommt darauf an, wenn es den Astronauten auch wieder in der Kapsel nicht gut geht, und alle haben bisher über Seekrankheit geklagt bei dem Dümpeln in der Raumkapsel, dann wird man sie eventuell früher rausholen. Wir werden nicht warten können, bis der Flugzeugträger sie erreicht. Ja, also ich habe mich vorhin ein wenig falsch ausgerückt, als ich sagte, die Kapsel habe nicht genau das Zielgebiet erreicht. Ich glaube, ich habe Nord und statt Nord, Süd und statt West, Ost gesagt, mich verrechnet. Tatsächlich ist sie etwa 8 Meilen nördlich des berechneten Punktes und 50 Meilen westlich des berechneten Punktes angekommen. Tatsächlich also, wie Konrad noch während der letzten Phase des Flugs uns mitteilte, ein bisschen zu kurz angekommen. 50 Meilen weiter westlich als vorgesehen. Wir warten jetzt noch auf die Nachricht, dass die Astronauten vom Hubschrauber aufgenommen worden sind, oder dass der Hubschrauber jedenfalls die Kapsel gesichert hat, um Ihnen diese letzte wichtige Meldung noch mitteilen zu können.
Es wird jetzt hier im Fernsehen eine riesige Karte gezeigt, aus der durch kleine Modelle den Standort der Kapsel des Flugzeugs.
Viel Funkverkehr besteht nicht, außer der Sprechverbindung zum Flugzeugträger, der nun wiederum nicht in meinem direkten Kontakt mit Houston steht. Wir können nicht mehr in die Gespräche hereinhören, wie in der letzten Phase des Raumflugs selbst, als wir also Cooper und Konrad mit den Bodenstationen sprechen hörten. Unsere Informationen sind ein bisschen geringer, aber bisher spricht jedenfalls alles dafür, dass es gut verlaufen ist.
Ja, die Landung hat jedenfalls geklappt, den beiden Astronauten geht es gut, und was jetzt kommt, ist also keine Frage des Risikos oder der persönlichen Gefahr mehr, sondern nur eine Frage der Geduld.
Nun ja, noch weiß niemand, wie es den Astronauten gehen wird, wenn die Kapsel geöffnet wird, wenn sie herauskommen. Noch ist kein Mensch so lange, 8 Tage lang,
im Weltraum im Zustand der Schwerelosigkeit geflogen. Noch weiß man nicht, ob also ihre Kreislauftätigkeit, ob ihr Gleichgewichtssinn gestört sind, ob sie, und das ist die große Frage, an Bord des Flugzeugträgers oder wo immer sie die Kapsel zuerst verlassen und wieder selbst zu Fuß gehen müssen, überhaupt aufrecht gehen und stehen können. Denn sie haben ja nun 8 Tage schwerelos gelegen oder geschwebt.
Ja, man hält es für möglich, dass sie beim Verlassen der Kapsel zunächst mal in Ohnmacht fallen, aber wie vor einigen Tagen ein Arzt sagte, es gibt ein sehr einfaches Mittel dagegen, da müssen sie sich zunächst wieder hinlegen, dann wird es schon gehen. Man nimmt oder man hofft, dass es nichts Ernstliches ist, wenn das geschieht, aber wie gesagt, man weiß es nicht, man hat eben noch keine Erfahrung damit, wenn Menschen so lange Zeit im gewichtslosen Zustand verbringen.
Wir erwarten jetzt einen Bericht vom Flugzeugträger. Der Zerstörer DuPont soll jetzt versuchen, die Kapsel noch vor dem Flugzeugträger zu erreichen und zu sichern.
Es ist schon etwas erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit und Sicherheit die Techniker und Astronauten und sonst alle die Leute, die damit befasst sind, ihre Aufgabe angehen. Es steht in dem Flugplan, wo also jede Einzelheit des Fluges von Cooper und Conrad festgehalten ist. Es steht also zum Beispiel über die Landung: In jeder Phase der Landung ist die persönliche Sicherheit der Astronauten hundertprozentig gewährleistet. Das ist für einen normalen Menschen, der noch nicht in dieser Welt der Raumfahrt und der Technik lebt, kaum vorstellbar, wo man schon sowieso Schwierigkeiten hat, das alles zu erfassen, wie das vor sich geht und mit welchen Mitteln und Methoden diese Sicherheit, die angeblich hundertprozentig vorhanden ist, gewährleistet wird.
Nun glaubt man also, dass die Astronauten noch die Kapsel verlassen werden, dass sie nicht in der Kapsel warten, bis sie vom Flugzeugträger geborgen werden, weil das 1 bis 2 Stunden dauern würde. Man nimmt an, dass sie per Hubschrauber im Laufe der nächsten Stunde an Bord des Flugzeugträgers gebracht werden. Das bedeutet, dass sie nicht aus der Kapsel an Bord des Flugzeugträgers aussteigen. Für die Mediziner eine gewisse Enttäuschung, die gehofft hatten, die Astronauten sozusagen frisch aus der Kapsel gleich untersuchen zu können. Und das Raumschiff ist also noch 70 Meilen vom Flugzeugträger entfernt. Das bedeutet, dass also man nicht warten wird, bis der Flugzeugträger die Kapsel erreicht. Wir warten immer noch auf den Bericht, dass die Astronauten nun von den Froschmännern erreicht und geborgen worden sind. Diesen Bericht haben wir bisher noch nicht, allerdings auch keinerlei schlechte Nachrichten aus der Kapsel selbst. Nichts dergleichen ist bisher gesagt worden vom Weltraumzentrum in Houston oder von Bord des Zerstörers, der die Verbindung mit der Kapsel aufrechterhält. Nach über 190 Stunden, fast, ja, 191 Stunden Flug, und zwar ist es natürlich außerordentlich spannend, wie weit die Astronauten diese Belastung gut überstanden haben. Darauf warten wir hier, darauf warten die Leute in Houston, die Experten, die Wissenschaftler, darauf warten Millionen Amerikaner. Es war schon außerordentlich eindrucksvoll, diese letzten Minuten des Raumflugs mitzuerleben, mitzuhören, wie der Funksprechverkehr sich vom Boden zum Raumschiff vollzog, wie oben ziemlich trocken die Kommentare
und technischen Bemerkungen der Piloten kamen, wie sie zu zählen begannen, wann sie die Rückstoßraketen lösten, wie ihnen die Techniker vom Boden zuriefen, nun genießt. Diesem Weltraumflug gesehen habe, der letzte Sonnenuntergang nämlich, als er in der Nähe von Hawaii, zwischen Hawaii und den USA, von der Nachtseite der Erde wieder auf die Tagseite kam. Er hat viele Sonnenuntergänge gesehen, natürlich viel mehr als wir an einem Tage.
Ja, für die Astronauten da oben war also alle 90 Minuten Sonnenaufgang und wieder Sonnenuntergang. Und interessanterweise haben sie die Zeit gemessen nach Greenwich Time und nicht etwa nach amerikanischer Zeit. Einmal, weil die gesamte Schifffahrt international mit Greenwich Time rechnet. Zum anderen wäre es natürlich unmöglich gewesen, immer so schnell die Uhren zu verstellen, wie sie über die verschiedenen Zeitzonen auf der Erde hinweggeflogen sind. Ihr Flug war wohl nicht nur der bisher längste in der gesamten Raumfahrt, egal ob in der russischen oder in der amerikanischen. Er war wohl auch der dramatischste und er war mehr als einmal von der Gefahr eines vorzeitigen Abbruchs bedroht. Es waren eigentlich immer die chemische Generatoranlage, die ihn Kummer machte, schon kurz nach dem Start, als sie zunächst zu wenig Strom produzierte und sich dann aber gerade noch so hielt, dass der Flug fortgesetzt werden konnte, dass sogar noch die Ein-Rendezvous-Manöver und andere Experimente durchgeführt werden konnten. Und in der Endphase des Fluges produzierte diese Anlage dann wiederum zu viel Wasser und da auch das unerwünscht war, musste man wiederum die Stromerzeugung drosseln und die letzten anderthalb Tage ihres Fluges haben Cooper und Konrad praktisch nur damit zugebracht, in der Kapsel zu sitzen und mehr um die Welt zu taumeln als zu fliegen, weil diese Kapsel sich überschlug und sie rollte in der Längsrichtung und in der Querrichtung. Sie konnten keine Manöver mehr durchführen, weil der Strom dafür nicht reichte. Es musste sogar die Kabinenheizung ausgeschaltet werden und gerade gestern erzählte noch Konrad, wie er 10 cm lange Eiszapfen von seinem Instrumentenbrett abgebrochen
hat. Darf ich Sie eben unterbrechen? Jetzt kommt die Meldung vom Hubschrauber Rescue 1, also Rettung 1 genannt, dass er das Raumschiff erreicht habe und dass seine drei Froschmänner sich bereit machten zum Abspringen.
Aber Cooper und Konrad haben das alles mit Fassung und immer noch mit Humor getragen und sie sind auch gefragt worden, als es um die Frage ging, soll man den Flug vorzeitig abbrechen oder soll man sie nun einfach nach anderthalb Tagen praktisch beschäftigungslos im Raum lassen, aber sie haben sofort gesagt, sie wollten das gerne tun und so ist dann auch geschehen und Cooper sagt sich ja einmal, seit dem Start kann uns praktisch überhaupt nichts mehr überraschen.
Beide haben allerdings eine ganze Reihe von trockenen und etwas bissigen Bemerkungen über den Weltraumflug gemacht, den sie da zurücklegten, das heißt über das Treiben mit abgestellten elektrischen Geräten und mit eingeschränkten Messungen. Einmal sagte Cooper zu Konrad, na glaubst du, dass man dieses Ding auf dem Karneval, auf einer Kirmes, auf einem Jahrmarkt vermieten könnte? Und darauf sagte Konrad, also dafür kann man im besten Willen kein Geld nehmen, dass jemand so einfach durch die Gegend schaukelt. Beide waren damit offenbar nicht so ganz zufrieden. Sie hatten eben größere Hoffnungen auf den Erfolg ihres Fluges noch gesetzt, die Aufgaben noch besser und vollkommen erfüllen können, waren nun darauf angewiesen, einfach durchzuhalten. Es war mehr als alles andere eine Durchhalteprobe für sie selbst, denn die vielen sorgfältig ausgeklügelten Experimente konnten nicht so ausgeführt werden, wie man gehofft hatte. Es war nicht möglich, das Rendezvous mit jenem Flugkörper zu versuchen, das angepeilt werden sollte.
Entschuldigung, Gertrude, also eben kommt die Meldung über dem Raumschiff, das auf den Wellen auf- und abwärts kreist ein Flugzeug. Und es ist nicht beabsichtigt, dass von dem Flugzeug bereits Froschmänner abspringen mit dem Fallschirm, sondern das Flugzeug kreist nur über dem Raumschiff und Cooper und Konrad berichten, sie fühlen sich gemütlich und gut. Der nächste Hubschrauber mit der Bergungsmannschaft, die das Raumschiff sichern wird, ist noch immer ungefähr 20 Minuten Flugzeit von der Kapsel entfernt.
Ich glaube, dass wir unter diesen Umständen von Ihnen verabschieden sollten. Es ist gut, dass die Nachrichten, die aus der Kapsel kommen und die Nachrichten vom Hubschrauber und von den Flugzeugen so positiv und optimistisch klingen. Es scheint also, dass dieser dramatische und
nicht ungefährliche, nicht völlig planmäßige Raumflug nun ein gutes und erfolgreiches Ende gefunden hat, nach 191 Stunden, nach so vielen Erdumkreisungen, 120 Umläufen um die Erde. Der ausgedehnteste Raumflug, den bisher Menschen unternommen haben. Wir schalten zurück nach Hamburg.
Das waren Gerd Rug und Hans Heiner aus Washington. Damit ist unsere Sendung, in der wir Ihnen über die Landung der Gemini-Kapsel berichteten, beendet. Wir verabschieden uns von den angeschlossenen Sendern, dem Saarländischen Rundfunk, dem Südwestfunk, dem Sender Freies Berlin und von Radio Bremen. Die Sender kommen mit eigenem Programm wieder.